NDR Info. Echo des Tages.
Das Echo des Tages mit Udo Schmidt. Guten Abend. Jamaika hätte ein spannendes Modell für Deutschland werden können. Eine Plattform, auf der mit breiter Mehrheit verankerte Beschlüsse erkämpft werden. Deutschland wäre vor allem regierbar gewesen. Aber am Tag danach wissen wir, Jamaika war gestern. Heute folgt der Blick in eine derzeit etwas unklare politische Zukunft des Landes und vor allem auch der Kanzlerin. Wir beschäftigen uns heute ausführlich mit dem Jamaika-Aus und den Folgen. Wir schauen aber auch nach Brüssel. Dort wird über die Vergabe zweier EU-Agenturen entschieden. In Simbabwe klammert sich Robert Mugabe an die Macht. Und in Myanmar traf Außenminister Sigmar Gabriel Amtskollegin Aung San Suu Kyi, um über das Drama der verfolgten Rohingya-Minderheit zu sprechen. Es war kurz vor Mitternacht, als FDP-Chef Christian Lindner in Berlin die entscheidenden Worte sprach.
Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren.
Sprach es, und das Aus der Jamaika-Bemühungen war besiegelt. Das Aus aller Gespräche ist das allerdings noch nicht. Zumindest, wenn es nach Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier geht. Den hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel am Mittag über den Stand der Dinge unterrichtet. Er, so Steinmeier, nach dem Treffen im Schloss Bellevue, erwarte weiterhin von allen Parteien Gesprächsbereitschaft. Aus Berlin, Dagmar Pepping.
Frank-Walter Steinmeier trat im Schloss Bellevue nur kurz vor die Mikrofone. Seine Botschaft an die Parteien war aber dennoch deutlich. Deutschland stehe vor einer Situation, die es in der Geschichte der Bundesrepublik so noch nie gegeben habe, sagte der Bundespräsident nach einem Treffen mit Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel. Der Auftrag zur Regierungsbildung sei der vielleicht höchste Auftrag des Wählers an die Parteien in einer Demokratie, so Steinmeier.
Und dieser Auftrag bleibt. Die Parteien haben sich in der Wahl am 24. September um die Verantwortung für Deutschland beworben. Eine Verantwortung, die man auch nach der Vorstellung des Grundgesetzes nicht einfach an die Wählerinnen und Wähler zurückgeben kann.
Sprich, nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen auf Neuwahlen zu setzen. Diese Verantwortung gehe weit über die eigenen Interessen hinaus und gelte nicht nur für die Wähler der eigenen Partei, mahnte der Bundespräsident.
Das ist der Moment, in dem alle Beteiligten noch einmal innehalten und ihre Haltung überdenken sollten. Alle in den Bundestag gewählten politischen Parteien sind dem Gemeinwohl verpflichtet. Sie dienen unserem Land. Ich erwarte von allen Gesprächsbereitschaft, um eine Regierungsbildung in absehbarer Zeit möglich zu machen.
In den kommenden Tagen will Steinmeier mit den Parteichefs von CDU, CSU, FDP und Grünen Gespräche führen. Aber auch mit Vorsitzenden anderer Parteien, bei denen es programmatische Schnittmengen für eine Regierungsbildung geben könnte.
Wer sich in Wahlen um politische Verantwortung bewirbt, der darf sich nicht drücken, wenn man sie in den Händen hält.
Ein Appell des Staatsoberhauptes vielleicht auch an die SPD, die eine große Koalition mit der Union weiterhin ausschließt und stattdessen Neuwahlen anstrebt. Steinmeier ist Sozialdemokrat, lässt aber während seiner Amtszeit als Bundespräsident sein Parteibuch ruhen. Der ehemalige Bundesaußenminister schickte noch ein deutliches Signal an die Parteien.
Für mich steht fest, innerhalb, aber auch außerhalb unseres Landes und insbesondere in unserer europäischen Nachbarschaft wären Unverständnis und Sorge groß, wenn ausgerechnet im größten und wirtschaftlich stärksten Land Europas die politischen Kräfte ihrer Verantwortung nicht nachkämen.
Dagmar Pepping. Die Jamaika-Sondierung ist gescheitert. Andere Gespräche könnte es allerdings doch noch geben, bevor Neuwahlen ein Thema werden. Erst einmal aber versuchten heute die an den Jamaika-Gesprächen Beteiligten, die CDU, CSU, die FDP und die Grünen, heil aus dem Abbruch der Sondierung herauszukommen. Dafür braucht es vor allem einen Schuldigen. Und der war schnell gefunden, die FDP natürlich und ihr Chef Christian Lindner. Aus Berlin, Thorsten Huhn.
Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner hat heute den Abbruch der Sondierungsgespräche mit Union und Grünen verteidigt. Man habe nicht leichtfertig entschieden, sich aus den Gesprächen zurückzuziehen, sagte Lindner. Er nennt fehlende Gemeinsamkeiten mit den anderen Parteien als Grund des Rückzugs der Liberalen.
Wenn eine Regierung nicht in sich einen gemeinsamen Kern von Überzeugungen hat, eine gemeinsame Idee hat, und eine Idee ist nicht eine Sammlung von Einzelvorschlägen, aus denen wird noch kein Regierungskonzept.
Lindner wies darauf hin, dass er schon vorher die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Sondierung nur auf 50-50 eingeschätzt habe. Die Freien Demokraten hätten sich trotzdem mit größter Intensität dem Gespräch mit den anderen Partnern gestellt.
Wir wissen, in welcher schwierigen Lage unser Land jetzt ist, und wir wissen auch um die herausfordernde Situation der Freien Demokraten. Eine solche Entscheidung trifft man deshalb nicht leichtfertig, erst recht nicht aus der Spontanität eines Augenblicks heraus.
Man habe nicht leichtfertig entschieden, sich aus den Sondierungsgesprächen zurückzuziehen. Aber man habe auch eine Verantwortung für die politischen Grundüberzeugungen der Partei.
Es gab unverändert noch große Unterschiede in der Bewertung einer möglichen gemeinsamen Politik. Und vor allen Dingen fehlte, und das ist mein letzter Punkt, das Vertrauen, dass in der Konstellation eine stabile Regierung gebildet werden könnte.
Die FDP wollte einen Politikwechsel, der sei aber in der gegebenen Konstellation nicht möglich, sagte Lindner. Streitpunkte waren der Abbau des Solidaritätszuschlages sowie die Flüchtlings- und die Klimapolitik. Auch bei der Bildung hatten die Liberalen ihre Vorstellungen nicht durchsetzen können. Volker Kauder, Vorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, bedauerte den Rückzug der FDP, sagte aber auch, man müsse akzeptieren, wenn ein Partner sich nicht in der Lage sehe, in eine Koalition einzutreten.
Ich möchte die Gründe, warum das so war, nicht beurteilen. Aber es war doch überraschend, nachdem man zu guten Ergebnissen hätte kommen können. Und es war auch der FDP eine ganze Reihe von Punkten angeboten, die ihnen wichtig waren.
Gestern sei eine Chance für die Menschen in unserem Land vertan worden, meinte Kauder. Enttäuscht zeigte sich auch der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Michael Grosse-Böhmer.
Ich glaube, wir müssen auch begreifen, dass wir hier auch weiter zusammenarbeiten müssen. Trotzdem bleibt es aus meiner Sicht eine vertane Chance, die ich auch im Nachhinein noch nicht so richtig verstehen kann.
Die Grünen bedauerten, dass es nicht gelungen sei, die Sondierungsgespräche zu Ende zu bringen. Fraktionschef Anton Hofreiter.
Mir ist rätselhaft, wie die FDP begründen will, dass sie nicht dabei ist. Nämlich Aussagen wie bei Digitalisierung oder Entlastung der Bürger wäre keine Einigung möglich gewesen, sind schlichtweg falsch. Es gab sehr gute, auch geeinte Vorschläge zur Digitalisierung. Es gab gute Vorschläge im Bildungsbereich.
Auch beim Abbau des Solidaritätszuschlages sei man nahe an einer Einigung gewesen. Die Grünen würden weiter dafür werben, so Hofreiter, dass eine Regierung zustande komme. Seine Partei bleibe gesprächsbereit.
Thorsten Huhn aus Berlin. Die Jamaika-Sondierung ist gescheitert. Nun bleiben Neuwahlen, eine Minderheitsregierung oder natürlich auch die von der SPD bereits zu den Akten gelegte Große Koalition als Option. Bewegt sich die SPD also noch einmal im Sinne des Bundespräsidenten oder ist ihr der Neuanfang für die Sozialdemokratie aus der Opposition heraus wichtiger? Jörg Seißelberg berichtet.
Die Sozialdemokraten rücken nach dem Jamaika-Scheitern nicht von ihrer Linie ab.
Wir stehen angesichts des Wahlergebnisses vom 24. September diesen Jahres für den Eintritt in eine Große Koalition nicht zur Verfügung.
Betont SPD-Chef Martin Schulz und gibt damit den einstimmigen Beschluss des Parteivorstands wieder. Zuvor war in der SPD-Führung, berichten Teilnehmer, aber durchaus kontrovers diskutiert worden. Einige führende Sozialdemokraten hätten zu bedenken gegeben, dass man eine Große Koalition nicht auf immer und ewig ausschließen könnte. Am Ende aber setzte sich die von Parteichef Schulz vorgeschlagene Linie durch. Die SPD setzt auf Neuwahlen und ignoriert damit den Appell des ehemaligen SPD-Kanzlerkandidaten und heutigen Bundespräsidenten Steinmeier an alle Parteien, sich um eine Regierungsbildung zu bemühen. Auch wenn Martin Schulz mit Blick auf die heutige Bitte des Bundespräsidenten sagt,
in einem Gesprächswunsch des Bundespräsidenten darf man sich logischerweise nicht verweigern. Ich verweigere mich auch keinem Gesprächswunsch mit anderen Parteien, aber unser Ziel ist schon zu erreichen, dass die Wählerinnen und Wähler dieses Landes Entscheidungen treffen und nicht irgendwelche Parteigremien.
Zu Deutsch reden ja, aber unter dem Strich ist die SPD zu keiner Neuauflage der Großen Koalition bereit, sondern möchte Neuwahlen. Ihrer Staatsräson, sagt Schulz, würde die SPD unter anderem dadurch gerecht, dass die sozialdemokratischen Minister derzeit die Arbeitsfähigkeit der geschäftsführenden Regierung garantierten. Mit Genugtuung verfolgt die AfD die aktuelle Entwicklung. Ihre Partei, so Fraktionsvorsitzende Alice Weidel, sehe möglichen Neuwahlen positiv entgegen. Ihr Co-Fraktionschef Alexander Gauland forderte heute von Kanzlerin Merkel Konsequenzen aus den geplatzten Jamaika-Verhandlungen.
Frau Merkel ist gescheitert und es wird Zeit, dass sie als Bundeskanzlerin geht.
Auch die Linke sieht die Zeit Merkels nach den gescheiterten Koalitionsverhandlungen abgelaufen.
Mit den Entscheidungen der letzten Nacht ist Angela Merkel als Kanzlerin geschwächt. Es ist spätestens jetzt der Anfang vom Ende der Ära Merkel,
sagt Fraktionschef Dietmar Bartsch, während die linken Parteivorsitzende Katja Kipping ungeachtet des Appells des Bundespräsidenten betont, Neuwahlen wären aus ihrer Sicht jetzt die demokratisch angemessene Konsequenz aus den gescheiterten Jamaika-Verhandlungen.
Jörg Seiselberg aus Berlin. Eine wichtige und während der wochenlangen Jamaika-Sondierung schwierige Rolle spielte die CSU von Horst Seehofer. Der kämpft um sein politisches Überleben und war am Ende offenbar zu Zugeständnissen bereit. Aber dass es während der Jamaika-Sondierung doch noch eine Annäherung von CSU und Grünen beim Thema Zuwanderung gab, hat nicht mehr geholfen. Jamaika ist gescheitert. Was bedeutet das für die CSU in Bayern? Aus München Eva Lell.
Auf schwierigste Gespräche in Berlin folgen für CSU-Chef Horst Seehofer noch kompliziertere Gespräche in Bayern, denn es geht auch um seine Zukunft. Am Donnerstag will Seehofer der Landtagsfraktion und dem Parteivorstand einen Vorschlag machen, wie es aus seiner Sicht weitergehen soll. Laut CSU-Vize Manfred Weber hat Seehofer das in einer Telefonkonferenz mit dem CSU-Präsidium gesagt.
Das liegt jetzt an ihm. Er hat es für einen Parteivorstand nächsten Donnerstag angekündigt, dann auch einen Vorschlag zu machen, wie es in der Zukunft weitergeht. Mein Vertrauen hat er da.
Was er vorschlägt, darüber rätseln sie in der CSU. Die CSU ist tief gespalten in der Frage, wie es weitergehen soll an der Spitze der Partei. Horst Seehofer ist unverzichtbar für die CSU, sagte Barbara Stamm, die einflussreiche CSU-Vizevorsitzende.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass meine Partei auf Horst Seehofer vor allen Dingen jetzt unter diesen Umständen verzichten kann.
An Markus Söder kommt man jetzt nicht mehr vorbei, das heißt es auch. Und dass Söder und Seehofer nicht miteinander können, ist altbekannt. Das macht die Lage so kompliziert. Allen in der Partei scheint klar, dass eine Entscheidung nicht mehr aufschiebbar ist. Schon wochenlang wurde eine Personaldiskussion mit dem Verweis auf die Sondierungen in Berlin unterdrückt.
Eva Lell aus München. In Europa wird der politische Stillstand in Berlin, der nun dem Jamaika-Scheitern folgen könnte, mit Sorge betrachtet. Deutschland scheint angeschlagen, vor allem aber ist Bundeskanzlerin Angela Merkel beschädigt. Ihre bisher unangefochtene Führungsrolle steht auf dem Weg vielleicht zu Neuwahlen in Frage. Aus Brüssel Andreas Mayer-Feist.
In Brüssel macht man sich Sorgen. Wird Deutschland in der Europapolitik monatelang ausfallen, weil es an einer neuen Regierung fehlt? Ein beherrschendes Thema beim EU-Außenministertreffen in Brüssel. Für den Österreicher Jörg Schelling ist klar,
dass dieses Scheitern eine sehr, sehr schwierige Situation nun herauslöst. Wir sind mitten in einer Phase, wo wir diskutieren, ob man Europa und wie man Europa vertiefen soll. Und da ist ein Partner wie Deutschland von entscheidender Bedeutung.
Am Mittag versuchte ein Sprecher der EU-Kommission, die Gemüter zu beruhigen. Stabilität und Kontinuität seien auch in Deutschland gewährleistet.
La stabilité et la continuité sera assurée.
Klar ist, Deutschland wird in Brüssel noch länger nur mit einer geschäftsführenden Bundesregierung vertreten sein. Auch der SPD-Außenstaatssekretär Michael Roth gehört noch dazu.
Wir haben eine solche Situation in der Bundesrepublik Deutschland noch nie gehabt. Zugegebenermaßen wartet weder die Welt noch Europa auf die Bundesregierung und auf die noch schwieriger gewordenen politischen Entscheidungen in Berlin.
Krisenmanagement, Fahren auf Sicht bis zur nächsten politischen Kurve. Viel mitreden und mitbestimmen kann der SPD-Politiker in Brüssel nicht mehr. Das alles sind schlechte Nachrichten für Europa, warnte der niederländische Außenminister Halbe Zijlstra in Brüssel. Auch Neuwahlen sind schlecht. Wenn Deutschland als sehr einflussreiches Land über längere Zeit keine Regierung hat, dann ist es auch schwierig, harte Entscheidungen zu treffen. Und die stehen schon bald an. Zum einen geht es um den künftigen Brexit-Kurs, zum zweiten um ehrgeizige Pläne zur Vertiefung der Wirtschafts- und Währungsunion. Für die SPD-Europaabgeordnete Martina Werner das große EU-Bewährungsprojekt. Frankreichs Staatspräsident Macron und EU-Kommissionschef Juncker haben dazu schon vor Monaten Pläne vorgelegt.
Beide warten auf eine Reaktion aus Berlin. Die bleibt jetzt erstmal aus.
Entsetzen über das Scheitern der Jamaika-Sondierungen in der konservativen EVP, zu der auch die Unionsparteien gehören.
Auf Jamaika hatten Brüssel, aber auch Paris wirklich gesetzt.
Auch die EU-Kommission hätte diese Koalition gerne gesehen. Für den CDU-Europapolitiker Thomas Mann gab es hier keine Zweifel.
Alle rechneten damit, dass wir es schaffen.
Danach sollte es sofort an große Reformvorhaben gehen, zusammen mit Frankreich. Wichtig sei jetzt eine stabile Regierung in Berlin.
Und dann läuft der deutsch-französische Motor im Sinne der Europäischen Union.
Aber die Angst vor einer langen Hängepartie ist groß. Monatelang warten auf eine neue Regierung, undenkbar für die österreichische EU-Abgeordnete Claudia Schmidt.
Europa braucht dringend ein handlungsfähiges Deutschland.
Ihre größte Sorge, es könnte noch länger dauern.
Andreas Mayer-Feist aus Brüssel. Die Jamaika-Koalition, von der viele bis gestern Abend glaubten, dass sie kommen werde und alles nur eine Frage der Zeit sei, wird nicht gebildet. Aber gab es wirklich eine Chance auf eine funktionsfähige Jamaika-Koalition? Anja Günther aus unserem Hauptstadtstudio kommentiert.
Mit dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen ist eine Idee geplatzt, die von Anfang an unter keinem guten Stern stand. Ein mögliches Bündnis von CDU, CSU, FDP und Grünen, von vier Parteien mit unterschiedlichen politischen Kulturen und unterschiedlichen politischen Positionen, die bei vielen Themen einfach nicht zueinander passen. Die vergangenen vier Sondierungswochen haben gezeigt, dass eine Jamaika-Koalition von allen Seiten ein entschlossenes Aufeinanderzugehen und viele Kompromisse verlangt. Viel zu lange allerdings haben CDU, CSU, FDP und Grüne auf ihren Maximalforderungen beharrt, aus Sorge, die eigene Basis und die eigene Wählerklientel könnte ihnen am Ende vorwerfen, die eigenen Interessen verraten zu haben. Die Kompromissangebote kamen letztlich zu spät, da war die Lage schon längst verfahren. Schade, dass Union, FDP und Grüne die Sondierungen nicht zuallererst nutzten, um gemeinsame Visionen für ein modernes Deutschland zu entwickeln, bei Bildung, Digitalisierung oder Arbeit und Soziales. Statt Gemeinsamkeiten dominierten die Gegensätze und der gegenseitige Argwohn, vom anderen über den Tisch gezogen zu werden. Nun hat die FDP hingeschmissen, mit der Begründung, lieber nicht regieren als falsch regieren zu wollen. Das ist durchaus konsequent, weil die FDP von Anfang an gesagt hatte, sie wolle keine Jamaika-Koalition um jeden Preis. Und dennoch hat die Entscheidung der FDP einen faden Beigeschmack. Weil Parteichef Christian Lindner keine überzeugende sachliche Begründung lieferte, warum die FDP plötzlich keine Verantwortung mehr übernehmen will. Wäre wirklich nichts mehr gegangen beim Soli und in der Flüchtlingspolitik? Was hängen bleibt, ist Lindners Aussage, es habe sich zwischen Union, FDP und Grünen keine gemeinsame Vertrauensbasis entwickelt. Nur, dieses Vertrauen zwischen den potenziellen Koalitionspartnern fehlte von Anfang an. Die FDP hätte die Reißleine also schon viel früher ziehen können. Die Notbremse jetzt wirkte kalkuliert, der schneidige Abgang Lindners inszeniert. Die Frage ist, was sich die Liberalen davon versprechen. Zunächst einmal stürzen sie mit ihrem Nein zu Jamaika die Republik in eine Zeit der politischen Instabilität. Angesichts dieser schwierigen Lage hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier klare und wegweisende Worte gefunden und an alle Parteien appelliert, sich der Verantwortung für Deutschland zu stellen, die eigene Haltung zu überdenken und gesprächsbereit zu sein. Da dürften der Chefriege, vor allem von SPD und FDP, die Ohren geklingelt haben. Liberale und Sozialdemokraten setzen statt auf Jamaika bzw. eine große Koalition auf Neuwahlen. Beide sollten sich ihrer Sache allerdings nicht zu sicher sein, dass sie aus möglichen Neuwahlen auch tatsächlich als Gewinner hervorgehen.
Anja Günther kommentierte. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Der Brexit in Großbritannien kommt nicht so recht voran. Briten und EU finden bei den Verhandlungen bisher keinen gemeinsamen Weg. Sicher ist, dass zwei EU-Agenturen, die Bankenaufsicht und die Arzneimittelbehörde London, bis zum März 2019 verlassen werden. Heute geht es in Brüssel darum, die EU-Beute aufzuteilen. Bonn etwa hatte sich Hoffnung gemacht, geht aber leer aus. Aus Brüssel, Ralf Siener.
Bonn hatte von vornherein bei der Abstimmung der Europaminister hier in Brüssel einen schweren Stand, denn in der Favoritenliste der EU-Kommission rangierte die ehemalige Bundeshauptstadt unter ferner Liefen. Bonn habe keine Immobilie, die garantiert, zügig und dauerhaft der Arzneimittelbehörde zur Verfügung gestellt werden könnte, kritisierte das Juncker-Team. Amsterdam, Kopenhagen und Mailand sind jetzt in der zweiten Bewerberrunde um die Arzneimittelagentur EMA. Sie gilt ebenso wie die Europäische Bankenaufsicht als erstklassiger Wirtschafts- und Arbeitsplatzmotor. Zu den Netzwerken beider EU-Agenturen gehören Tausende von Sachverständigen, die sich zu Konferenzen treffen und für eine gute Hotelbelegung sorgen. Frankfurt ist wegen seiner europäischen Bankenkompetenz ein Favorit für die EU-Bankenaufsicht. Doch es gibt bei der heutigen Abstimmung in Brüssel zahlreiche potenzielle Favoritenkiller, weil die osteuropäischen Staaten auch von der Brexit-Beute profitieren wollen.
Ralf Siener aus Brüssel. Simbabwe ist im Umbruch, auch wenn es zu einer wirklichen Erneuerung wahrscheinlich nicht reichen wird. Robert Mugabe, allerdings der greise Präsident des völlig verarmten Landes im Süden Afrikas, Mugabe will die Macht nicht abgeben, obwohl ihn seine Partei genau dazu aufgefordert hat. Mugabe ließ am Mittag ein Ultimatum verstreichen. Seit 37 Jahren ist er in Simbabwe an der Macht. Nun hat das Militär zwar geputscht, sich an Mugabe allerdings noch nicht recht herangetraut. Aus Johannesburg, Jan-Philipp Schlüter.
In der Zentrale der Regierungspartei ZANU-PF hat sich am Nachmittag die Parlamentsfraktion getroffen. Besprochen wurde das gemeinsame Vorgehen beim anstehenden Amtsenthebungsverfahren gegen Robert Mugabe. Das ist ein aufwendiger Prozess. Erst müssen Repräsentantenhaus und Senat gemeinsam eine Untersuchung einleiten, ob der Präsident abberufen werden sollte. Dann muss ein Ausschuss die Gründe für ein Verfahren prüfen und eine Empfehlung abgeben. Am Ende müssen beide Kammern des Parlaments mit einer Zweidrittelmehrheit entscheiden, sagt Rechtsexperte Edley Mubaiwa. Wenn sie diese Zweidrittelmehrheit erreichen, um den Präsidenten abzuberufen, dann verliert er unverzüglich sein Amt. Ein schnelles Ergebnis dieses Verfahrens sollte man allerdings nicht unbedingt erwarten, wobei auch das schwer vorhersehbar ist. Es hängt zum Beispiel davon ab, was dem Präsidenten vorgeworfen wird. Geht es um den Bruch der Verfassung oder um die physische Unfähigkeit, sein Amt auszuüben? Sowas muss ja auch bewiesen werden. Letztlich ist das eine politische Frage, keine rechtliche. Nachdem Mugabe seinen Rücktritt verweigert hat, sind heute größere Demonstrationen ausgeblieben. Studenten haben die Universität von Simbabwe teilweise lahmgelegt, um gegen Mugabe zu protestieren. Ich war wirklich enttäuscht, dass er nicht zurückgetreten ist. Ich habe am Wochenende mitdemonstriert und war der Meinung, dass wir eine klare Botschaft schicken. Wir wollen ihn nicht mehr. Völlig egal, wer ihm nachfolgt. Wir brauchen einen Wechsel. Als ich geboren wurde, war er an der Macht. Jetzt ist er es noch immer. Und irgendwann regiert er vielleicht über unsere Kinder. Wir wollen einfach nur einen Wandel. Wir hoffen weiter darauf, dass er abtritt. Es ist an der Zeit, anderen eine Chance zu geben. Dieses Amtsenthebungsverfahren ist eine gute Idee. Von diesen Protesten abgesehen, herrschte in Simbabwe heute relativ normaler Alltag. Manche Simbabwer suchen bei der Bewältigung dieser politischen Krise inzwischen höheren Beistand. Im Africa Unity Square Park im Zentrum Harares beten sie als Gruppe immer um die Mittagszeit für eine friedliche Zukunft ohne Mugabe.
We don't hate Mugabe.
Wir hassen Mugabe nicht, sagt der prominente Menschenrechtler und Pastor Evan Mawarire auf der kleinen Bühne. Aber wir wollen, dass er geht. Er soll gesund bleiben, aber er soll zurücktreten und das Land verlassen, damit wir das machen können, was Gott uns aufgetragen hat, im Wohlstand und frei zu leben.
Jan-Philipp Schlüter aus dem Süden Afrikas. In Myanmar spielt sich seit Monaten, eigentlich seit Jahren, ein Drama ab. Die Rohingya, eine staatenlose muslimische Minderheit, werden aus dem Land vertrieben, mit Gewalt auch von Seiten des Militärs. Hunderttausende Flüchtlinge sitzen inzwischen in Lagern in Bangladesch fest. Diese Flüchtlinge wurden gestern von europäischen Außenministern besucht, auch von Sigmar Gabriel, vor dem Beginn des asiatisch-europäischen Gipfels heute in Myanmar. Holger Senzel berichtet.
Sigmar Gabriel wirkte zuversichtlich nach dem Treffen mit Aung San Suu Kyi. Myanmars de facto Regierungschefin habe zugesagt, alles zu tun, damit die Rohingya in ihre Heimat zurückkehren könnten. Das hatte sie nach massiver internationaler Kritik an ihrer Untätigkeit bereits vor Wochen öffentlich erklärt. Die Frage ist also, wie sehr Aung San Suu Kyi die Sache der muslimischen Minderheit tatsächlich am Herzen liegt und, entscheidender, ob sie die Macht hat, den Flüchtlingen die Rückkehr aus Bangladesch zu ermöglichen. Denn nach wie vor geben in der jungen Demokratie Myanmar die alten Generäle den Ton an. Aung San Suu Kyis Rede auf dem Asien-Europa-Außenministertreffen in Naypyidaw klang denn auch eher allgemein.
In our Asian context.
Es gibt ein vitales Bedürfnis für neue und starke Partnerschaften zwischen Europa und Asien. Wir müssen gemeinsam den wachsenden Herausforderungen einer zunehmend unsicheren Welt begegnen. Den regionalen und internationalen Konflikten, der terroristischen Bedrohung und den zahllosen Erscheinungsformen des gewalttätigen Extremismus.
Gewalttätiger Extremismus. Darauf führt Aung San Suu Kyi den Rohingya-Konflikt zurück. Mit Überfällen auf burmesische Polizeistationen hatte die erneute Gewaltwelle im Rakhine-Staat am 25. August begonnen. Menschenrechtsverletzungen durch die burmesische Armee, wiewohl durch Satellitenbilder der UNO belegt, bestreitet die Außenministerin und spricht stattdessen von Antiterroraktionen. 830.000 Rohingya sind vor Gewalt und Verfolgung im buddhistisch geprägten Myanmar nach Bangladesch geflohen. Die Muslime berichten von Mord, niedergebrannten Dörfern, Vergewaltigung, Folter. Die in ihrer Heimat fast als heilige verehrte Mutter Chu war international auf Unverständnis gestoßen mit ihrer Bemerkung, sie wolle herausfinden, warum die Muslime aus Myanmar fliehen. Bundesaußenminister Sigmar Gabriel besuchte vor der ASEM-Konferenz gestern das größte Flüchtlingslager der Welt in Bangladesch und zeigte sich schockiert über das Elend der Rohingya.
Es ist eine dramatische Lebensgefahr für viele dort. Wir haben ja eben Kinder getroffen, deren Eltern hingerichtet wurden, umgebracht wurden. Die Dörfer sind niedergebrannt. Es gibt hier Menschenhandel, es gibt bis hin zum Organhandel in solchen gigantischen Siedlungen, die ohne Kontrolle sind, geschehen die schlimmsten Verbrechen.
Die deutsche Präsenz bei der ASEM-Konferenz, so Gabriel heute in Anspielung auf die innenpolitischen Probleme zu Hause, unterstreiche auf internationaler Ebene die Handlungsfähigkeit der Bundesregierung. Ob es den Rohingya in Bangladesch und Myanmar hilft, ist freilich eine andere Frage.
Holger Senzel zur Lage in Myanmar. Plädoyers heute im Bankrottprozess gegen den ehemaligen Drogeriemarktkönig Anton Schlecker. Dem wird vorgeworfen, viel Geld aus dem Unternehmen gezogen zu haben, zu einem Zeitpunkt, als ihm klar gewesen sein musste, dass Schlecker in die Insolvenz rutscht. 3 Jahre Haft forderte die Staatsanwaltschaft jetzt für Schlecker. Aus Stuttgart, Knut Bauer.
Wie immer im schwarzen Pulli und dunklen Sakko sitzt Anton Schlecker auf der Anklagebank. Aufmerksam, aber regungslos verfolgt der 73-Jährige das Plädoyer der Staatsanwaltschaft. Auch als die Anklagevertreter eine Gefängnisstrafe von 3 Jahren wegen vorsätzlichen Bankrotts fordern, ist äußerlich keine Regung sichtbar beim einstmals erfolgreichsten Drogerieunternehmer Europas. Doch auch Schlecker dürfte wissen, dass es eng werden könnte für ihn. Denn für die Anklage kommt aufgrund des vorsätzlichen Verhaltens vor der Pleite des Drogeriekonzerns Anfang 2012 nur eine Freiheitsstrafe in Betracht, so Jan Holzner von der Staatsanwaltschaft Stuttgart.
Es ist so, dass die Staatsanwaltschaft nach Abschluss der Beweisaufnahme davon ausgeht, dass dem Unternehmen Schlecker seit Ende des Jahres 2009 die Zahlungsunfähigkeit drohte und alle 3 Angeklagten das spätestens seit dem 31.12.2010 wussten. Ungeachtet dessen haben alle 3 Angeklagten auf unterschiedlichste Weise in erheblichem Umfang Vermögen der Unternehmen beiseite geschafft.
Vor allem über das von den Kindern Maike und Lars geführte Logistik-Tochterunternehmen LDG seien Millionenbeträge beiseite geschafft und dem Zugriff der Gläubiger entzogen worden.
Wir gehen davon aus, dass durch die Zahlung überhöhter Stundensätze nach dem 31.12.2010 an die LDG dem Unternehmen Schlecker Verlust in Höhe von ca. 9,3 Millionen entstanden.
3 Tage vor der Schlecker-Insolvenz Anfang 2012 hätten die Kinder Maike und Lars eine Vorabgewinnausschüttung von 7 Millionen Euro auf ihre Privatkonten überwiesen, obwohl es weder bei Schlecker noch der Logistikfirma Gewinne gab. Ganz im Gegenteil, beide Firmen waren hochdefizitär. Daher fordert die Staatsanwaltschaft nicht nur 3 Jahre Haft für Anton Schlecker, sondern 2 Jahre und 10 Monate für Schlecker-Sohn Lars sowie 2 Jahre und 8 Monate für Schlecker-Tochter Maike. Durchaus angemessen, finden die meisten Prozessbeobachter.
Ziemlich stramm.
Das ist, denke ich, schon angemessen für das, was alles passiert ist, denke ich doch, oder? Diese ganze Bankrotthandlung, das, was der Familie im Prinzip dann zugekommen ist.
Die Verteidigung Schleckers sieht dagegen anders als die Staatsanwaltschaft hier keinen besonders schweren Fall. Anton Schlecker habe seine unternehmerische Verantwortung immer wahrgenommen und bis zur Insolvenz an die Rettung des Unternehmens geglaubt, so seine Anwälte. Auf ein konkretes Strafmaß wollten sie sich nicht festlegen. Sie sagten nur, die Forderung der Staatsanwaltschaft sei überzogen. Vor Mikrofonen und Kameras wollten sich Schleckers Anwälte allerdings nicht äußern. 3 Jahre Gefängnis oder eine Bewährungsstrafe. Auch nach einem Dreivierteljahr und fast 30 Verhandlungstagen bleibt es also spannend im Schlecker-Prozess. Nächsten Montag soll vor dem Landgericht Stuttgart das Urteil gesprochen werden.
Knut Bauer aus Stuttgart. Das war das Echo des Tages. Einen schönen Abend wünscht Udo Schmidt.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.